Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von ProDiversity. Stifterin Beate Herrius bringt immer wieder spannende Gäste zusammen, um der Frage nachzugehen, wie wollen wir miteinander leben? In einer lebendigen Diskussion geht es renommierten Denkerinnen und Denker, Lehrkräften, Schülern und Eltern sowie Bildungsinteressierten darum, Antworten auf aktuelle Fragen zu Bildung, soziale Gerechtigkeit, Ökologie und Ökonomie zu finden.
Wir fangen gerade an, durch Corona unser Bildungssystem neu zu denken und informativer zu machen, auch für alle, die daran teilnehmen und darüber nachdenken, was passiert eigentlich mit unserer Bildung.
Das ist Beate Herrius, wie Sie sicherlich wissen. Sie sieht die Chance in den vielen Herausforderungen, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind, nämlich neue Ansätze für ein bestehendes Schulsystem zu finden, um genau dieses System moderner und menschlicher zu gestalten. Genau daran arbeitet die Herrius Bildungsstiftung auch in vielen Gesprächen mit den Kultusministerien in Deutschland. Heute wollen wir aber mal über den Tellerrand der Bundesrepublik schauen.
Welche Impulse können wir aus dem Bildungssystem der ganzen Welt für uns ziehen? Darüber diskutieren heute Verena Hasel, die ihre Erfahrung aus dem sehr spannenden neuseeländischen Schulsystem im Buch Der tanzende Direktor zusammengefasst hat. Andrea Kiewel, ja, die TV-Moderatorin Andrea Kiewel, aber eben auch ausgebildete Lehrerin Andrea Kiewel und Mutter, deren Kind unter anderem in Israel zur Schule gegangen ist. Dazu noch Rebecca Ostrop, Vorstandsvorsitzende des Vereins Europäisches Jugendparlament in Deutschland und Professor Dr. Michael Schratz von der Universität Innsbruck, schon immer ein Visionär der Schule von morgen. Sie erwartet also eine Folge mit praxisnahen Einblicken in andere Schulsysteme und wir lernen, wie wichtig Respekt und ein richtig eingesetzter Post-it-Zettel ist.
ProDiversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herrius Bildungsstiftung.
Dass über digitale Medien sehr viel funktioniert, sehr viele interessante Diskussionen, die ich schon erlebt habe. Und das ist ganz toll, dass sich da auch jetzt so viele Leute, die vielleicht nicht zu den Digital Natives gehören, endlich dazu bereit fühlen, sich auch daran zu beteiligen. Das habe ich definitiv gelernt.
Das ist doch schon mal eine gute Basis, auf der wir heute aufbauen können, sagt immerhin auch die Jüngste in unserer heutigen Gesprächsrunde, Rebecca Ostrop. Sie leitet das Europäische Jugendparlament und studiert an der Universität Aachen. Da in dieser Folge hier und da über die Folgen von Corona für das Schulsystem gesprochen wird und natürlich auch das Lehren per Videokonferenz ein Thema ist. Ganz wichtig zur Einordnung, diese Diskussion hat bereits Anfang Juni stattgefunden. Nur für den Hinterkopf, Regelbetrieb in den Schulen war da noch weit entfernt. Wir steigen gleich ein ins Thema mit dem Impulsvortrag von Michael Schratz. Die erwähnten Slides zum Vortrag, die haben Sie auch schon auf Ihrem Handy. Die Links zu dieser und den weiteren Präsentationen finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. So, jetzt geht's los mit Michael Schratz. Ihm ist es besonders wichtig, eben nicht zu der gewohnten Normalität von vor Corona zurückzukehren.
Und zwar deswegen, weil man bei uns sehr viel hört, wir müssen wieder zurückgehen in die Normalität. Was heißt aber Normalität? Das ist ja die Norm dahinter. Und wollen wir wirklich diese Norm, wie wir sie vorher gekannt haben? Und deswegen sehe ich eigentlich, und das ist der Hinweis auf die Jahrhundertchance, denn sowas kann man sich ja nicht wünschen, was wir jetzt erleben, eine Art Inkubationsphase für Neues. Das heißt, jetzt kann was Neues geboren werden. Allerdings nur, wenn wir nicht wieder sagen, wir wollen zurück in die alte Realität. Und da müssen wir uns sagen, glauben wir eigentlich an das, was wir tun? Ich glaube, gerade diese Außerkraftsetzung des Alltags hat sehr gezeigt, was wir ja vorher aus den Wortmeldungen gehört haben, dass wir eigentlich auf sehr brüchigem Boden stehen. Und deswegen möchte ich einige Gedanken in meiner Präsentation bringen, die vielleicht hilft, nicht wieder gleich in die alte Norm zurückzukommen. Das erste ist dieses Bild, das eigentlich versucht auszudrücken, wie viel Wissen eigentlich sich anhäuft im wahrsten Sinne des Wortes, bis man sozusagen den Graduation-Hut aufhat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die dünnen Lehrpläne und diese Bücher und Curricula, die alle jetzt von diesen Büchern in die Köpfe oder in diesen Menschen, diesen jungen Menschen hinein müssen, dann sieht man ja eigentlich, dass das schon unmöglich ist. Und ich möchte einladen zu einem Gedankenexperiment, nämlich alles Wissen, das in diesen Büchern, die hier aufgezeigt sind, ist im Internet, ist vorhanden. in tollen Erklärvideos. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wir wollen keine Bücher mehr, ganz im Gegenteil. Aber meine Frage ist die Vermittlungsform, die wir jetzt erlebt haben während Corona. Eine Studie hat ja gezeigt, über 80% der Aufgaben waren Arbeitsblätter, Abschnitte im Lehrbuch abarbeiten, Übungsaufgaben erledigen. Das ist ja eigentlich gar nicht Lernen, sondern das ist Üben. Und deswegen eine Frage, wie können wir dieses Bild nutzen und das ersetzen durch ein neu zu schaffendes? Und dadurch spreche ich ja von der entstehenden Zukunft. Und eines, das mir immer wieder zu denken gibt, was die längste Entfernung im Bildungsbereich ist, ist zwischen dem, was in Lehrplänen und Erlassen steht, bis zu dem, was bei den Schülerinnen und Schülern dann tatsächlich ankommt. Mhm. Dieses Foto zeigt ja sehr schön, da ist gerade die Social Distance zwischen diesen Büchern, wo das ganze Wissen, das wir haben, drinsteht. Und es ist so unglaublich schwierig, das diese 1,5 Meter weiter zu diesen Kindern zu bringen. Und deswegen müssen wir einerseits uns vom Mythos verabschieden, dass Lernen das Ergebnis von Lehren ist. Denn viele Lehrpersonen glauben immer noch, dass Lernen das Ergebnis des Lehrens ist. Das Üben und das schon, da wissen die Schüler ja genau, was sie lernen müssen, damit sie den nächsten Test bestehen. Aber das ist ja nicht das, was wir unter Lernen verstehen. Dass ich nämlich an einem Zitat von einem Österreicher, der auch zur Nazizeit das Land verlassen musste und einer der bekanntesten Konstruktivisten wurde, Heinz von Förster, der gesagt hat, Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck, noch individueller als das Liebesleben. Wenn man sich jetzt das vorstellt, wie kann man etwas so Intimes, was so biografisch Verankertes, wie das, was Lernen eigentlich ausmacht, einfach mit vorgefertigten Arbeitsblättern abarbeiten? Ja? Ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich beim Zurückkommen und neu beginnen überlegen sollten, ist das die Norm oder Normalität? Und gibt es heute nicht schon viel bessere Ansätze durch Flipped Classroom und Ähnliches, eher uns als Lehrkräfte mit dem auseinanderzusetzen, wo wir herankommen an die Lernenden? Ich werde darauf noch zurückkommen. Ich möchte dieses Intime des Lernens, dieses Neugierde Befriedigens, dieses Aha-Erlebnis anhand eines kurzen Textes aus André Hellers Buch, das Buch vom Süden, über seine Kindheit aufzeigen. Er schreibt hier, ich zitiere, im ersten Volksschuljahr, Grundschuljahr, war ich einmal krank. Ich lag in dem warmen Esszimmer, weil mein Kinderzimmer auf Geheiß des Vaters nicht beheizt werden durfte, damit der Bub ja nicht verzärtelt wird. Ich hielt das Buch Hatschi-Pratschis Luftballone in der Hand und las laut einzelne Sätze. Plötzlich hatte ich die Eingebung, dass ich auch leise lesen könnte. Dieser Erkenntnismoment war einer der ganz zentralen Augenblicke meines Lebens. Mir wurde schlagartig bewusst, dass es in unserem Universum gewisse Geheimfächer und Trostorte gibt, die sich als Bücher tarnen. Bald darauf machte ich mich auf die Suche nach dem großen Sprachschatz, der mir die Möglichkeit bot, einen funkelnden Reichtum anzuhäufen, der nichts kostete außer Zeit. Und dieses, natürlich niemand anderer ist André Heller, er ist Künstler und hat das auf diesem Weg erlebt. Aber diese Chancen zu eröffnen, zu finden, wo sind die Orte, die Möglichkeiten, die Ansatzpunkte, dass tatsächlich jeder junge Mensch herankommt. Ich habe mir gerade gedacht, als wir diese Flüchtlingskinder oder Kinder auf der Flucht hatten, wir reden oft davon, wir wollen die Kinder dort abholen, wo sie stehen. Aber wie soll das möglich sein, wenn man gar keinen Einblick, gar keine Vorstellung hat, zu wissen, wie ist es diesen jungen Menschen überhaupt gegangen, bevor sie bei uns in die Schule gekommen sind? Ich versuche mit meinen Studierenden immer metaphorisch darüber zu arbeiten und habe so das Bild einer Wippe hergenommen und spreche immer von Lehrseits, Lernseits. Und zwar deswegen, weil Lehren und Lernen ja immer verbunden sind. Ich kann das nicht auseinander trennen und leider lernt man in der Lehrerausbildung schon hauptsächlich Didaktik, was sozusagen das Lehren verbessert. aber wir wissen sehr wenig über das Lernen, weil das Lernen ja eigentlich unsichtbar ist und wir können es auch nicht sehen, sondern wir sehen immer nur das Ergebnis des Lernens. Und auf dieser Wippe hat natürlich die Lehrkraft das ganze Wissen und jeder, der einmal als Eltern oder mit einem Kind auf einer Wippe gesessen ist, weiß, wie schwierig das ist, das einmal auf die andere Seite zu bringen. Und da muss ich schon einiges mehr überlegen. Und wo ist das möglich, dass eigentlich die Kinder, die noch gar nicht das Wissen haben, diese unten sein können? Ja? Ich versuche immer, das Problem liegt ja daran, dass Lehrpersonen meistens oder immer Fragen stellen, wo sie bereits die Antwort wissen, um dann entsprechend zu evaluieren, richtig, falsch, gut, schlecht. Noch einmal nächste Frage. Ich habe den rate meiner Studierenden dann immer, versucht einmal in der Stunde eine Frage zu stellen, wo ihr selbst die Antwort nicht wisst. Und dann wendet sich diese Wippe sehr schnell in diese Richtung, denn dann sprudelt's heraus. Und ich weiß selber als Lehrperson nicht die Antwort. Das sind eigentlich Lernerfahrungen, wo man gemeinsam versucht herauszufinden, warum, wie können wir überhaupt herangehen. Und dieses Verwobensein von Lernen und Lernen ist etwas ganz Wichtiges, dieses Responsive, dieses Spüren, was bewirke ich eigentlich mit dem, was ich tue. Was heißt das konkret? Martin Buber sagt ja, der Mensch wird am Du zum Ich und so werden die Schüler an mir zu sich selber und ja, ich werde an den anderen zu mir selber. Und es sind drei Schritte, die hier bedeutsam sind. Der erste, und da geht es darum, das wirklich ernst zu nehmen, werde aus Schülerperspektive jetzt, werde ich so wahrgenommen, wie ich bin oder wie mich die Lehrperson oder wer immer sehen will. Das ist schon der erste Schritt, der Blickwechsel, den wir eingehen möchten. Und jemanden wahrzunehmen, den wir nicht kennen, dessen Biografie wir nicht kennen, ist ja etwas, wo wir gar nicht die Chance haben, hier etwas zu machen. Das zweite ist, bringt mich die Rückmeldung weiter, die ich kriege. Wenn ich nur den Fehler als falsch angerechnet kriege, dann werde ich halt merken, dass ich immer Fehler mache. Andererseits brauche ich auch Hinweise zu wissen, wo kann ich besser werden? Was muss ich tun, damit ich körperlich... Und was wir gerade im deutschen Sprachraum sehr wenig erfahren, das ist das dritte, wird mir das zugetraut? Wir trauen den jungen Menschen viel zu wenig zu, muten ihnen auch zu wenig zu. Ich habe eine Dissertantin aus den USA, die sagt, bei Ihnen in der Grundschule sollte jedes Kind jeden Tag einmal die Erfahrung machen, stolz sein, etwas zu können. Ja, denkt man das an, 5-mal in der Woche auf etwas stolz sein, was ich gelernt habe, 30-mal im Jahr. Kein Wunder, dass die Amerikaner so selbst überzeugt sind von sich. Ja? Und bei uns merkt man eher die Fehler, die man mitkriegt, die dann nachdenken. Jetzt ist die große Frage, wie können wir verhindern, dass wir nicht gleich wieder zurückfallen in die alten Muster? Und da möchte ich eine Möglichkeit, die wir in letzter Zeit versucht haben einzuführen. Wir haben ein Planspiel zur guten Schule gemacht, wo man einmal aus der Distanz herangeht und spielerisch sich mit Schulentwicklung auseinandersetzt, wo ich beispielsweise einmal in der Situation bin, mich in die Rolle eines Schülers oder einer Schülerin oder einer Mutter oder eines Vaters oder eines Sozialarbeiters und so weiter zu versetzen. Denn ansonsten holt uns der Alltag immer wieder ein. Und hier haben wir auf spielerische Art dann versucht, sozusagen den letzten Stand der Forschung aufzugreifen und in dieses Spiel hineinzupacken und die Möglichkeit zu haben, spielerisch in eine neue Zukunft zurückzukommen.
Lernen ist das Persönlichste der Welt. Das hat auch Verena Hasel erfahren. Sie war mit ihren Kindern in Neuseeland und hat dort ein Schulsystem erlebt, das auch schon vor der Corona-Pandemie digital sehr gut aufgestellt war. Frau Hasel beschreibt uns ein Schulsystem, das sehr das einzelne Kind fokussiert und dieses sehr kreativ und auch mit viel Selbstverantwortung fördert und fordert.
Also, ich fange mal an, wie die Märchenerzähler immer beginnen. Es war einmal in einem Land, in dem die Zukunft schon begonnen hat, da gab es einen Dorflehrer, der unterrichtete an einer abgelegenen Schule auf dem Land. Und weil er und seine Schüler dort so weit weg waren von allen anderen, das ist man in Neuseeland sowieso oft weit weg von allen anderen und weil er außerdem von einem Wunsch beseelt war, den wir alle Lehrer haben, nämlich seine Schüler fürs Lesen zu begeistern, hatte er eine Idee. Wie wäre es, wenn mit dieser Frage fangen gute Sachen oft an und dieser Lehrer sagte, wie wäre es, wenn Kinder im ganzen Land ein und dasselbe Buch lesen, dann Aufgaben zu diesem Buch bekommen und jeden Freitagmorgen um 10 Uhr treffen sich diese Schüler auf Twitter und diskutieren über diese Frage und über das Buch. Diese Idee hatte der Lehrer im Jahr 2016 und gleich beim ersten Mal machten 100 Klassen mit. Und heute ist das Projekt unfassbar groß geworden. Es gibt mehrere Mitarbeiter, es gibt mehrere Bücher für verschiedene Altersstufen und Aufgabensammlungen für die Lektüre, die ganz verschiedene Kompetenzen fördern. Zum Beispiel lasen die Schüler das tolle Buch Explorer, in dem 4 Kinder über dem Amazonas abstürzen, wobei sie viel Resilienz entwickeln, da mitten im Urwald, aber auch großes Umweltbewusstsein. Und anschließend, nach der Lektüre, sollten die Schüler dann Essays schreiben, warum der Amazonas wichtig ist. Sie sollten einen Trailer für eine mögliche Verfilmung drehen und sie sollten herausfinden, wie man Pilot werden kann. Das sind nur einige Beispiele. Und hier sind ein paar Bilder von weiteren Dingen, die im Laufe von den ganzen Chapter Chat, so heißt das Projekt, Chapter Chat Buchlesungen entstanden sind. Und so sehen jeden Freitag Kinder tief im Süden des Landes, wie Kinder oben im Norden diese Aufgaben gelöst haben. Und dabei entstehen wirklich ganz beeindruckende Sachen. Und wenn ein anderes Kind im Urlaub kennenlernt, dann kann es gut sein, dass sie sich längst über Twitter kennen und dass sie dasselbe Buch zu lieben gelernt haben. Das war Standard in Neuseeland, als die Schulen wegen Corona geschlossen wurden, so ein Umgang mit Technik. Und diesen Standard zu haben, das hat natürlich enorm geholfen. Die Grundvoraussetzungen für digitales Lernen waren dann auch schnell erfüllt. In den Wochen vor Corona hat das Bildungsministerium bei allen Schulen im Land angefragt, wie viele Notebooks sie bräuchten, um auf Fernunterricht umzustellen. Und dann wurden auch sofort Notebooks an bedürftige Schüler verteilt. Aber die technische Grundausrüstung, das ist nur die eine Sache. Das andere, was es braucht, ist das Wissen, wie man Technik gewinnbringend einsetzt, um Nähe herzustellen, um Entfernung zu überwinden, aber auch um wirklich etwas zu lernen und das oft sehr kreativ und interdisziplinär. Dies ist ein Haus, dies ist das Haus, in dem meine 10-jährige Tochter zum Beispiel in Gedanken eingezogen ist während des Lockdowns. Und das kam so. Sie hatte eine Aufgabe, die nannte sich $1 Million Project. Also sie hatte $1 Million zur virtuellen Verfügung und sollte damit in die USA ziehen. Sie sollte dafür ein Haus, ein Auto kaufen, einen Urlaub buchen, eine Uni aussuchen, Kosten für Unterkunft, Essen und so weiter berechnen. Entschuldigung. Und schließlich noch etwas spenden. Am Anfang, da hatte sie sich ein ganz anderes Haus vorgestellt. Das sollte riesengroß sein, direkt am Meer liegen, einen Pool haben. Aber da sie diese Aufgabe mit Hilfe echter Internetseiten lösen sollte, wurde sie sehr schnell mit der Realität konfrontiert und damit, wie teuer Häuser sind. Also musste sie ihre Erwartungen der Wirklichkeit anpassen und Prioritäten setzen. Wie wichtig ihr eine gute Ausbildung ist, wie wichtig ist es ihr auch etwas zu spenden, all das floss in ihre Überlegung mit ein und am Ende wurde es also dieses Haus, eine kleine Cottage, tief im Wald und gar nicht mehr so nah am Meer und ganz sicher nicht mit einem Pool. Aber das Tolle war, diese Aufgabe war eine Matheaufgabe und meine Tochter hat tatsächlich pausenlos gerechnet, weil sie so genau alles bestimmen musste und eben diese Kostengrenze nicht überschreiten durfte. Aber sie hat noch ganz anderes dabei gelernt, zum Beispiel ihre Erwartungen zu managen. Und sie ist seitdem viel aufmerksamer geworden, was Alltagskosten angeht. Neulich, als wir essen waren, das war unser Post-Lockdown-Dinner, das erste Mal, dass wir wieder aus waren nach 7 Wochen, wollten alle Kinder raten, wie teuer das Essen denn war. Und meine Tochter lag dann näher dran am wirklichen Preis als ich. Ich glaube, ich rede schon zu lange. Was wichtig ist für die Schule der Zukunft, lässt sich, glaube ich, so zusammenfassen. Nicht dualistisch denken. Technik und Kreativität schließen sich überhaupt nicht aus. Lernen sollte immer anwendungsbezogen und interdisziplinär sein. Und man sollte, um gut fürs 21. Jahrhundert vorbereitet zu sein, die Fantasie trainieren. Damit kann man es sich auch an unwirtlichen Orten schön machen. Und man kann die Wirklichkeit ändern. Und dazu noch ein paar Bilder aus Neuseeland, nur ein paar Impressionen, die ich jetzt auf dem Weg durch unser Dorf gemacht habe. Hier sieht man zum Beispiel eine Mauer an einer Schule. Da werden die Fahrräder abgestellt und die könnte trist und traurig aussehen und stattdessen haben die Kinder sie mit ihren Schülern blau angemalt wie den Himmel und Vögel darauf geklebt. Man sieht einen Schulhof, grauer Asphalt, auch nicht anders als in Deutschland. Und da haben dann die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern eine Uhr drauf gezeichnet, damit sie Spiele spielen können, mit denen sie die Uhrzeit lernen. Und das dritte ist die Aula in der Schule meiner Tochter. Da haben die Kinder und die Lehrer zusammen die Fahnen an die Wand gehängt. Die Fahnen, die für die Nationen stehen, aus denen die ganzen Schüler kommen.
Das Beispiel Neuseeland zeigt aber auch, digitale Technik ist immens wichtig. Noch wichtiger ist aber das Wissen, das Know-how, die Motivation, diese Technik auch richtig einzusetzen. Auch etwas, das man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Wir reisen weiter durch die Bildungssysteme unserer Erde. Andrea Kiewel kennt durch ihren Job als Moderatorin unterschiedlichste Länder. Als Mutter eines schulpflichtigen Jungen kennt sie aber am besten Deutschland und Israel. Dort hat sie ein Bildungssystem mit Vor- und Nachteilen erlebt. An dieser Stelle auch mal gut zu hören, was bei uns in Deutschland schon ganz gut bei der Digitalisierung läuft.
Ich drösel das ganz kurz auf und ich kann natürlich längst nicht so ins Detail gehen wie gerade zuvor. Mein Sohn Johnny ist jetzt in der 12. Klasse in der Waldorfschule in Mainz und ehrlicherweise, jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Waldorf, weiß, keine Lehrbücher. Jetzt geht's so peu à peu los mit Lektüre in Deutsch. Und natürlich war so der Moment, als es hieß, die Schulen in Rheinland-Pfalz machen zu, Lockdown auch in Deutschland, dachte ich so, super, 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen Ferien für Johnny. Aber siehe da, ich kann jetzt nur für diese eine Waldorfschule sprechen, exzellent, alles per Computer. Und natürlich wissen 12-Klässler viel besser Bescheid, wie das alles funktioniert, als zum Beispiel ich. Ich gebe aber dem Professor recht, es war am Ende doch ein Abarbeiten von Arbeitsblättern und ich konnte nicht helfen. Mathe-Klasse 12, sorry, bin ich völlig raus. In Israel wiederum, wo ich in Quarantäne war und da könnten wir uns beide betteln jetzt, Verena, da war der Lockdown noch ganz schlimm, da durfte nämlich gar keiner raus. Da fällt mir immer wieder auf, dass das Standing von Lehrern ein viel besseres ist als in Deutschland. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum Eltern in Deutschland die Lehrer ihrer Kinder immerzu in Frage stellen. Das ist in Israel nicht so, ganz im Gegenteil. Da passiert es, dass eine empörte Lehrerin den Vater auf der Arbeit anruft, weil die Zweitklässlerin trotz mehrfacher Ermahnungen in der Hofpause wieder in die Pfütze gehüpft ist. Ich glaube, wenn das jemand sich in Deutschland traut, eine Lehrerin oder ein Lehrer, dann gäbe es hinterher gleich einen großen Elternabend, wo das geht doch so überhaupt nicht. Und ich bin aus der DDR und auch da war das Standing von Lehrern anders. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir verstehen als Eltern, dass Lehrer etwas können, was die meisten von uns nicht können, nämlich Wissen vermitteln. Das bedeutet nicht, dass Eltern nicht erziehen sollen und können, aber Wissen vermitteln können Lehrer, zumindest ist das meine Erfahrung, besser als ich. Der Umgang in Israel mit elektronischen Medien ist deutlich entspannter als in Deutschland, aber das heißt nicht, dass es besser ist. Israelische Eltern, die permanent am Anschlag sind aufgrund verschiedener Dinge, neigen dazu, viel schneller im Restaurant ihren 2-, 3-, 4-Jährigen ein iPhone in die Hand zu geben, um ein Spiel anzumachen, damit die Kinder Ruhe geben und Eltern mal 30 Minuten Zeit haben, sich zu unterhalten als Paar. Ich wünsche mir, dass das in Deutschland nicht so schnell passiert. Und ich höre auch immer wieder die große Anerkennung und den großen Respekt, was das deutsche Schulsystem betrifft. Unser Ruf, der Ruf des deutschen Schulsystems und überhaupt, dass man uns mag als Deutsche, das zieht sich ja so durch, ist oftmals im Ausland viel größer, als wir uns selber sehen.
Wir schauen jetzt nach Europa mit Rebecca Ostrop, Vorstandsvorsitzende des Vereins Europäisches Jugendparlament in Deutschland. Das ist ein Verein, der ganz praxisnah Politik und die Bedeutung von Partizipation und Information vermittelt.
Im Europäischen Jugendparlament machen wir Parlamentssimulationen, um jungen Menschen die Erfahrung von demokratischen Entscheidungen wirklich zu geben, dass sie das selber erleben können. Und das ist ganz essentiell, dass sie nicht nur darüber berichtet bekommen, wie funktioniert die Demokratie, welche Organe gibt es in der EU, bla bla bla, sondern vor allen Dingen, dass sie selber erleben, wie schwer es ist, sich mit 10 Leuten über ein Thema, wo sie vielleicht am Anfang denken, was habe ich damit zu tun? Also als ich das erste Mal teilgenommen habe, habe ich über die Landwirtschaft in Europa und wie man das attraktiver für junge Menschen machen kann, diskutiert und dachte am Anfang, was habe ich damit zu tun? Im Endeffekt war es total spannend und seitdem höre ich persönlich immer viel mehr zu, wenn ich irgendwo Nachrichten höre, die sich um Landwirtschaft drehen. Und genau das ist das die Essenz bei uns, dass man sich mit Themen beschäftigt, die einen wirklich was angehen, den das aber bislang nicht wusste. Und diese Perspektive da reinzubekommen, okay, es gibt ganz viele Themen, die ich jetzt im Alltag in der Schule nicht mitbekomme, die aber drumherum passieren und die ich auch verstehen kann und zu denen ich meine eigene Meinung auch finden kann. Und das ist, glaube ich, ganz essentiell. Und was wir dann noch in dem internationalen Kontext, in dem wir uns ja bewegen, merken, ist, dass die Perspektive aus den verschiedenen Ländern, also wenn man sich dann mal einen Abend mit einem Polen, mit einem Franzosen und einer Finnin unterhält und über das Schulsystem spricht, wie in den verschiedenen Ländern sind, dann ist man manchmal erstaunt, wie unterschiedlich das ist. Und wenn mir dann eine Lettin erzählt, dass bei denen das ganz normal ist, dass die Grundschüler alle mit einer EC-Karte ihren Müsli-Riegel beim Kiosk kaufen, da falle ich ja fast hinten rüber. So, wenn ich nicht mal, jetzt kann ich mittlerweile kann ich mit Karte zahlen beim Bäcker, aber diese Perspektiven aus ganz Europa mitzubekommen, ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dass es für mich wäre es ein Traum, wenn jeder Schüler in Europa die Möglichkeit hätte, während seiner Schulzeit solche demokratischen Entscheidungsprozesse mitzuerleben und auch den Schengen-Raum zum Beispiel mal auf dem Landweg zu verlassen, um tatsächlich Grenzen nochmal zu erleben. Jetzt gerade mit Corona konnten wir dann hier einfach in Aachen, konnte ich zum Dreiländereck gehen und konnte dann leider nicht weitergehen. Aber unter normalen Zuständen geht das ja nicht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wertvoll wäre, damit alle jungen Leute merken, okay, die EU ist mehr als die Gurkenverordnung. So, ne? Und das... ja, und ich glaube, dass man da jetzt gerade, wo wir in so diese Digitalisierung ja so schnell vorangeht, dank Corona, was ja sonst noch Jahre gebraucht hätte oder vielleicht gar nicht passiert wäre, müssen wir das jetzt nutzen, um vielleicht auch schon mal digitale Verbindungen zwischen Schulklassen herzustellen, von Deutschland nach Spanien, bevor die sich dann gemeinsam treffen und mal von Deutschland in die Ukraine fahren, erleben, wie es ist, da seinen Reisepass zeigen zu müssen. Und das fände ich ganz, ganz spannend.
Wir kommen nochmal auf den Begriff Wertschätzung, den Andrea Kiebel ins Spiel gebracht hat. In der späteren Diskussion ging es auch um Wertschätzung in beide Richtungen. Aus dem Publikum haben wir gehört, dass Lehrer manchmal auch Eltern zu wenig zutrauen. Das Ganze ist aber durchaus ein Knackpunkt in der aktuellen Situation. Wertschätzung ist nun mal die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit. Ganz lösungsorientiert haben dann unsere Gäste auch Ideen ausgewechselt, um eine gegenseitige Wertschätzungskultur aufzubauen. Das Mitreden der Eltern und das aktive Einbringen sei ein absolut wichtiger Faktor, sagen Verena Hasel und Professor Schratz, der auch selbst als Vater andere Schulsysteme erlebt hat.
Im angloamerikanischen Raum generell gehören die Eltern zur Schule. Da kam beispielsweise plötzlich der Schulleiter, wo wir gewohnt haben, über die Mauer und sagt, er muss einmal die neuen Eltern kennenlernen. Ja. Man war sofort Teil davon. Ja. Während wenn man bei uns fragt, die Eltern, die sind eher draußen. Ja. Und allein schon diese Wahrnehmung, ja, gehören die Eltern dazu oder sind sie draußen, macht einen enorm großen Unterschied. Ja. Was sagt die Verena dazu?
Ja, also hier in Neuseeland sorgt man ganz bewusst dafür, dass man so Überlappungen schafft. Hier ist es so, dass Schulen sich selbst verwalten und die Eltern immer mit im Gremium sitzen. ein paar ausgewählte Eltern und dann auch wirklich wichtige Entscheidungen mittreffen. Und dieses Phänomen, dass Eltern vor der Schule stehen um kurz nach acht und schimpfen, das kenne ich nur aus Deutschland, das kenne ich nicht aus Neuseeland, weil die Eltern, die sich beschweren, die sitzen dann im Gremium. Und dadurch, dass man eingebunden ist in Entscheidungsprozesse, weiß man auch, wie schwierig bestimmte Sachen sind. Und ich finde auch, dass der Respekt gegenüber Lehrern hier viel größer ist. Was ich immer an der Schule erlebt habe, war, dass ein Lehrer haben im Unterricht, die sind die Brotboxen durchgegangen, weil tatsächlich Umwelterziehung hier eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Das ist hier eine Pazifikinsel. Man merkt den Klimawandel ganz deutlich. Man hat immer mehr Flüchtlinge von den kleinen Pazifikinseln. Es gibt immer mehr Sturmfluten und so weiter. Es spielt eine große Rolle. Die Menschen lieben ihre Natur, die lieben die Strände, die Kinder gehen regelmäßig am Strand Müll einsammeln und so weiter. Und auf jeden Fall sind sie die Brotboxen durchgegangen und haben dann, das war kein Public Shaming, aber sie haben darauf hingewiesen, dass bestimmte Plastikverpackungen doch nicht nötig sind und haben dann mit den Kindern so Bienenwachstücher hergestellt. Und das war dann gleich auch noch eine interessante Aufgabe. Da konnte man etwas über Temperatur und Siedepunkte und Hitze und so erfahren. Also es war gleichzeitig noch so ein bisschen wissenschaftlicher Unterricht. Und dann haben sie die Botschaft mit nach Hause gegeben, dass doch bitte keine Plastikverpackungen mehr benutzt sein sollten. Und ich glaube, in Deutschland hätte das einen Aufschrei gegeben unter den Eltern. Da wären alle empört gewesen, hätten gesagt, wie können die Lehrer sich da einmischen? Und in Neuseeland haben sich tatsächlich alle Eltern dann daran gehalten. Also das ist schon so, dass die Lehrer hier eine viel, viel größere Wertschätzung genießen, was, glaube ich, auch einfach dann dazu führt, dass man den Beruf lieber macht, wenn man sich nicht noch immer mit den Eltern auseinandersetzen muss, die teilweise Erwartungen haben, die völlig überzogen sind.
Einen weiteren wichtigen Punkt hat Beate Reus angesprochen, nämlich das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern, das immer noch in ihren Augen altertümlich hierarchisch organisiert ist, neu zu denken.
Ich glaube, wir müssen wirklich irgendwo partnerschaftlich denken. Also wenn ich überlege, was sich in der Beziehung zu meinen jetzt Enkelkindern geändert hat, dass ich, egal wenn ein Beitrag kommt, ich den auch ernst nehme und sage, da ist was Wahres dran und den nehme ich auf. Und ich empfinde auch, weil vorhin nun das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern war und ich war wirklich in allen Gremien drin, ich habe empfunden, dass man Bittsteller gegenüber den Lehrern damals war. Ob das heute etwas besser ist, das hängt sicher auch von der Schule ab. Und Simone Löwen schreibt, dass sie das als positiv empfindet. Aber ich glaube, es gibt solches und solches. Und ich denke, man sollte nicht immer über den anderen reden, wie er es besser machen sollte, sondern wir sollten eigentlich miteinander Kreise bilden, die nicht Schulkonferenz sind, sondern die mehr um das Thema Kommunikation und wie kommen wir weitergehen. Vielleicht ist es auch eine Anregung hier für diese Gruppe, so ein Thema mal aufzurufen. Das käme mir jetzt in den Sinn. Aber ich finde einfach diese Beiträge, die jetzt kommen, schon toll. Und ich sage auch, Rebecca kann sagen, wie geht dieses Miteinander zu organisieren, dass man einfach erstmal einander zuhört und nicht schon die Lösung halb im Kopf hat und sagt, das ist eine tolle Idee. Und ich glaube, jeder könnte da irgendwo gut beitragen.
Für Andrea Kiewel spielt auch der generelle Umgangston in Familien, in der Gesellschaft an sich eine wichtige Rolle.
Ich erzähle jetzt was ganz Bodenständiges. Ja, ich war in Berlin auf einem Spielplatz in Berlin-Moabit. Und Berlin-Moabit ist das ehrlichste Berlin, was es gibt. So, eine Mutter, drei Söhne, 13, 11 und 9. Tolle Jungs. Und die fingen an, mit Sand zu werfen. Sagen wir, es war Lockdown-Tag 433 gefühlt. Und dann brüllt diese Mutter, eine ganz normale Mutter, habt ihr eine Macke? So, was sagt uns das? Vielleicht ist ja diese Zeit jetzt, wo Eltern eben nicht nur Eltern sein mussten, durften, konnten, sondern auch darauf achten mussten, sollten, durften, dass hier oben was passiert in den Köpfen ihrer Kinder. Vielleicht haben in dieser Zeit Eltern festgestellt, was das eigentlich für eine Aufgabe ist, Lehrer zu sein. Denn es ist ja nicht so, dass wir vor einer Klasse stehen, unser toll didaktische 45 Minuten darbieten, Applaus bekommen, Standing Ovation und wieder gehen. Es ist das Gegenteil. Du kämpfst um jeden einzelnen Schüler und dessen Aufmerksamkeit. Das ist ein ganz schwerer Job. Und ich wünsche mir einfach, ja, miteinander. Aber ich glaube, wenn ich als Eltern, und das mache ich mit meinem Sohn, ich sage dem Johnny, ja, es ist deine Lehrerin, oft bist du nicht ihrer Meinung. Aber Johnny, in diesen 45 Minuten ist sie deine Lehrerin. Und alle Fragen formulierst du respektvoll. Ja, Mama. Wenn wir damit anfangen, die Kinder ahmen nach, wenn ich am Abendbrottisch hässlich über die Lehrer meines Sohnes rede, wird er das irgendwann so machen. Und damit sollten Eltern aufhören, finde ich.
Helga Bräuninger hat sich noch gemeldet. Pädagogin und Stifterin, die möchte Veränderung ähnlich wie Beate Herreus angehen, mit einer gemeinsamen und positiven Strategie.
Mein Herz schlägt dafür, dass wir lernen, uns mit dem Potenzialblick zu begegnen und eben nicht mit dem Problemblick. Dann sind wir alle fröhlicher, dann sehen wir das Gute, dann sehen wir, jedes Kind ist ja eigentlich ein Edelstein, der leuchten kann. Und mit dem Potenzialblick entfalte ich Potenziale. Also Potenzialentfaltung braucht den Potenzialblick. Und das können wir lernen. Und das ist doch eine wunderbare Botschaft. Das übe ich. Ich habe momentan viele Schulen, mit denen ich das übe. Und die Lehrer kommen dann immer zu mir in den Online-Kurs und sagen, jetzt habe ich heute mal wieder mit dem Potenzialblick meine Schüler angeschaut und habe gesehen, Menschenskinder, da ist ja doch noch ganz viel, was die entwickeln können. Und dann kommt über den Potenzialblick kommt mein Zutrauen. Und das macht Kraft. Also das sind eigentlich die einfachen Dinge und es ist meine Wahrnehmung. Es ist nicht das Geld von außen und sind nicht irgendwie, dass die Kinder in eine andere Familie oder aus einer anderen Familie kommen sollten, sondern das ist meine Wahrnehmung, die etwas verbessert. Und die kostet mich gar nichts, die habe ich. Da muss ich nur umschalten und muss einfach üben, dass ich da professionell mit dem Potenzialblick auf die Menschen gucke, auch auf Mütter und auf Kollegen. Und wenn ich jemand freundlich angucke und die Potenziale sehe, jetzt geht es leider nicht so gut, ich könnte jetzt mal alle mit dem Problemblick angucken, probiere das mal. Jetzt gucke ich mal mit dem Problemblick. Spüren das alle? Und jetzt gucke ich mit dem Potenzialblick.
Großartig. Ich nehme mich zweimal mit Doppelsoße, bitte.
Das wirkt ohne Worte, wirkt das sofort. Und man kann es wirklich lernen.
Und Helga Bräuninger, ich würde eigentlich bitten, dass wir vielleicht mal drüber spinnen, ob wir das nicht tatsächlich auch auf Eltern übertragen. Ich glaube, bei Eltern ist leider dieser Problemblick auch öfter da. Oh Gott, haben wir nicht irgendwas Wichtiges verpasst, was unbedingt noch in diesen Kopf rein muss, statt zu begeistern.
Und der gute C.G. Jung hat ja gesagt, mein Gott, mein Haupterfolg in der Therapie ist, wenn ich den Leuten abgewöhnt habe, dass sie lauter Probleme sehen, die sie gar nicht lösen können.
Wunderschöne Idee. Potenzialblick. Diesen Potenzialblick haben gleich alle in der Runde mal mit Inhalt gefüllt. Andrea Kiebel.
Ich möchte lernen, nicht aufhören, mir daran zu glauben, dass Wünschen manchmal hilft. Deswegen wünsche ich mir erstens all dieses Zoom und Skype und Teams und wie das alles heißt in allen Ehren, dass wir das persönliche Miteinander, das mal rüberfassen an einen Arm, auch mal zu rütteln, dass wir nicht vergessen, dass das reale Leben ist. Und ich wünsche mir, dass Verena durch Deutschland tourt und an allen Schulen von dem Projekt ihrer 10-jährigen Tochter erzählt. Denn ich finde, dass Goethes Faust ebenso wichtig sein muss wie Financial Education oder Economies. Ich bin mir nicht sicher, ob mein beinahe 19-jähriger Sohn in der Lage wäre, $1 Million sinnvoll zu investieren. Ich finde, das ist sehr lebensnahes und lebensbejahendes Lernen.
Würde Frau Hasel auch. Sie wünscht sich vor allem, dass eine neuseeländische Tradition bei uns übernommen werden würde.
Das ist etwas, was in Neuseeland hier gang und gäbe ist, dass die Lehrer die Kinder fragen, was sollte ich eigentlich über dich wissen? Und in dem Fall war das eine Miss Campbell, die ihre Kinder das gefragt hat. Und dann hat sie all diese kleinen Zettelchen bekommen, was sie über diese Kinder wissen sollte. Auf einem Zettel stand, den habe ich jetzt nicht mit dabei, Miss Campbell sollte wissen, dass ich sie sehr liebe. Aber da standen wirklich ganz interessante Sachen dabei. Miss Campbell muss wissen, dass ich Ruhe brauche, wenn ich etwas lese. Und das fand ich so wunderbar. Es ist so ein einfacher Weg, um was über Schüler zu erfahren. Und ich glaube, das sollten wir alle viel mehr machen, hören, was der andere braucht.
Ein wunderschönes Beispiel, wie einfach Schülerinnen und Schüler direkt ins Zentrum wieder gerückt werden können. Mit nur einer kleinen Geste, ganz ohne das ganz große Geld, einfach nur ein bisschen Umdenken im Kopf. Stifterin Beate Herreus sieht sicherlich die Anstrengungen, die für eine Veränderung auf uns alle zukommen. Aber sie sieht auch eben das Positive, das uns auf diesem Weg Mut macht. Denn jeder will die Veränderung, auch die angeblich so schwerfälligen Kultusministerien.
Ich bin wirklich auch einfach dankbar, dass wir tatsächlich auch in unserer täglichen Arbeit auf Kultusministerien stoßen, die unglaublich offen sind und die das vorantreiben wollen von sich aus. Wir erleben weder in Hessen noch in Rheinland-Pfalz noch Sachsen noch Baden-Württemberg, wo wir überall unterwegs sind, in den Ministerien tatsächlich großes Interesse dran, dieses Virtuelle jetzt zu nutzen, um miteinander mehr und schneller ins Gespräch zu kommen. Das heißt nicht, dass das in den Arm nehmen, was Andrea Bauch sagt und was es auch für uns alle braucht. Ich habe es da vielleicht gut, weil ich so viele Kinder und Enkel um mich herum habe, was nicht so zu kurz kommt. Aber ich glaube, dass beides nutzen und beides nebeneinander akzeptieren, und das finde ich großartig, was für Ideen hier aufkamen. Und ich möchte einfach dieses Neuentdecken, finde ich, an dieser Zeit spannend, weil wir viel mehr voneinander lernen und schneller voneinander lernen und uns mehr diesen Themen widmen können, weil wir schneller und leichter zueinander kommen können.
Viel Spaß beim Neuentdecken, beim Voneinanderlernen. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne Kollegen und Freunden weiter, dann sind Sie auf diesem Weg auch nicht alleine.
Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer, gibt es auf hereus-bildungsstiftung.de.